Reporter Insights. Ein Podcast von Reportagen FM und der Reportageschule Reutlingen.
Hallo und herzlich willkommen bei Reporter Insights. Das ist der Podcast der Reportageschule Reutlingen und von Reportagen FM. Ich bin Dünn Kort und eigentlich hört ihr mich hier zusammen mit meinem Kollegen David Fuhrmann. Der kann heute aber nicht, den hört ihr das nächste Mal wieder. Wir stellen hier im Podcast ja immer Fragen, die uns als junge JournalistInnen umtreiben und hoffen, dass sie euch da draußen auch interessieren. Oft reden wir darüber, wie wir es schaffen, wieder mehr Menschen für den Qualitätsjournalismus zu begeistern und vor allem, welche Rolle dabei erzählender Journalismus spielen kann und sollte, nämlich so Reportagen, das ist ja das, was wir lernen an der Reportageschule. Und hier im Podcast haben wir in den letzten Monaten fast nur Texte von überregionalen Medien besprochen, nämlich von der Zeit, vom Spiegel oder von der SZ. Wenn Menschen heute aber Print lesen, lesen die allermeisten gar nicht Zeit, Spiegel oder SZ, sondern noch ihre Lokal- und Regionalzeitung. Die kriegen also in der gesamten Branche und bei uns viel zu wenig Aufmerksamkeit. Das wollen wir heute ändern, denn auch hier kann man tief recherchieren und ganz wunderbar erzählen. Wie das geht, darüber möchte ich heute sprechen. Und zwar mit einer tollen Gästin, mit Sophie Sommer. Sophie ist Politikredakteurin im Mantelteil der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung. Und sie hat mit dem Text »Ich spüre noch seine Hände auf mir« fast alle Preise gewonnen, die man in Deutschland gerade so gewinnen kann. Unter anderem den Wächterpreis, den ReporterInnenpreis und den Theodor-Wolf-Preis. Liebe Sophie, ich freue mich sehr, dass du da bist.
Danke für die Einladung. Ich freue mich auch, dass ich bei euch sein darf.
In deinem Text geht es um ein wirklich schwieriges Thema. Es geht nämlich um Kinderprostitution. Du hast dafür 8 Monate lang in Dortmund investigativ recherchiert, mit Betroffenen gesprochen, mit SozialarbeiterInnen, PolizistInnen, tausende Seiten Gerichtsakten gelesen. Du warst an Orten, an denen Kinder auf ihre Freier warten und du hast herausgefunden, dass es extrem schwierig ist, die Strukturen zu ändern, die die Kinder zu diesem Missbrauch zwingen. Als ich den Text das erste Mal gelesen habe, hat er mich tagelang nicht losgelassen. Und ehrlich gesagt, meine erste Frage war, weil ich ja selber Journalistin bin, wie ging es dir denn während der Recherche? Wie hast du das ausgehalten, in diesen schrecklichen Dingen die ganze Zeit zu recherchieren?
Ich glaube, ich würde lügen, wenn ich sagen würde, dass mich die Recherche nicht auch emotional mitgenommen hat und ein Stück weit natürlich auch belastet hat, wenn man da von so schlimmen Schicksalen so junger Menschen hört. Aber in der Redaktion gab es immer wieder die Rücksprache, wenn es mir nicht gut geht, wenn ich Hilfe brauche, wenn ich über was reden möchte, dann ist jemand da. Mein Chef stand mir da auch die ganze Zeit lang zur Seite und nach jedem Treffen haben wir einmal so gesprochen, wie war es, wie geht es mir damit und wie machen wir jetzt weiter. Von daher habe ich hier immer so den Rückhalt gespürt und das hat mir auch geholfen, über die Monate so mich mit dem Thema zu beschäftigen und immer wieder in diese professionelle Journalistinnenrolle auch zurückzufinden.
Damit auch ihr da draußen ein Gefühl für Sophies Text bekommt, wollen wir jetzt mal einmal reinhören in den Text. Wir haben eine Passage dafür ein ganz bisschen gekürzt. In den nächsten 1,5 Minuten wird es sehr explizit um Kindesmissbrauch gehen. Wenn du das nicht hören möchtest, kannst du also 1,5 Minuten vorspulen.
Reingehört. Der Mann holte Maxi mit dem Mercedes ab. Fuhr mit ihm durch die Nacht. Mitten im Wald parkte er vor einer Villa, küsste Maxi auf den Mund. »Was machst du da?« fragte der Mann. »Ich hab das noch nie gemacht«, sagte Maxi. Der Mann strahlte. Im Schlafzimmer gab er Maxi ein Glas Wasser. »Schmeckt komisch«, dachte Maxi. Der Mann drückte auf die Fernbedienung, machte einen Porno an. »Widerlich«, dachte Maxi. Dann fing der Mann an, ihn auszuziehen. Das T-Shirt, die Hose, die Boxershorts. »Leg dich aufs Bett, ich massiere dich«, sagte der Mann. »Widerlich«, dachte Maxi wieder. Er war damals 15 Jahre alt. An dieser Stelle muss eine Warnung stehen. Sie werden in diesem Text verstörende Schilderungen lesen. Es geht um ein entsetzliches Verbrechen, das jeden Tag in Deutschland begangen wird. Die Opfer leiden häufig ein Leben lang, die Täter werden aber so gut wie nie gefasst. Es geht um Prostitution von Kindern und Jugendlichen. Es gibt Orte in Deutschland, an denen man Sex mit einem Kind für 20 Euro kaufen kann. Das ist ein offenes Geheimnis. Doch es gelingt fast nie, die Täter zu erwischen. Es gibt einen Teufelskreis des Schweigens, den die Behörden verzweifelt beobachten, aber nicht durchbrechen können. Wer verstehen will, warum das so ist, muss in die Nordstadt von Dortmund fahren.
Du bist genau dahin gefahren, nach Dortmund. Du beschreibst in deinem Text, dass in der Nordstadt viele Menschen von Gerüchten über Kinderprostitution sprechen. Und trotzdem hat aber noch kaum jemand darüber berichtet. Was hat denn dazu geführt, dass du diese Recherche begonnen hast?
Ich glaube, wie so oft, ein Zufall tatsächlich. Ich habe an einer True-Crime-Stadtführung durch die Dortmunder Nordstadt teilgenommen. Eigentlich als so eine Art Wochenendtipp für die Leserinnen und Leser, weil wir da mal Freizeittipps vorgestellt haben. Und da hat die Stadtführerin, ich würde nicht sagen in einem Nebensatz, aber eher so beiläufig gesagt, ach übrigens, wir haben ja hier ein riesiges Problem auch mit Kinderprostitution. Hier gibt es ja sogar einen Kinderstrich. Und da habe ich erstmal geschluckt und dachte, oha, wie ein Kinderstrich, das kann doch eigentlich gar nicht sein. Hab dann in dem Text, den ich über diese True-Crime-Stadtführung geschrieben habe, das ausgelassen, weil ich das erstmal für ein Gerücht gehalten habe, was wir prüfen müssen, bevor wir sowas in einem Text schreiben. Aber so richtig losgelassen hat mich das Thema dann auch doch nicht. Und dann haben wir in einer Redaktionskonferenz hier kurz vor Weihnachten hat mein Chef gefragt, was sind denn eigentlich die großen Recherchen oder die großen Geschichten, die ihr gerne mal schreiben würdet? Was nehmt ihr euch da fürs nächste Jahr vor? Und dann musste ich, obwohl diese Stadtführung schon echt eine Zeit zurücklag, sofort wieder daran denken und dachte, okay, das ist jetzt der Anstoß, dem mal nachzugehen und zu gucken, was da dran ist.
Du hast dann ja mit sehr, sehr vielen Quellen gesprochen, mit Betroffenen, mit Sozialarbeitern, mit Behörden. Ich kann mir vorstellen, dass man zu keiner von denen so wahnsinnig leicht Zugang bekommt. Wie hast du das denn geschafft, da Vertrauen aufzubauen?
Ja, das stimmt. Das war alles andere als leicht. Ich würde sagen, das war fast eigentlich die größte Herausforderung bei der Recherche. Ich habe natürlich erstmal geguckt, okay, was sind eigentlich die Organisationen der Stadt, die zu diesem Thema arbeiten? Da stößt man eigentlich direkt auf eine. Da habe ich angerufen und die waren erstmal so, nee, also nee, mit der Presse haben wir ganz schlechte Erfahrungen gemacht. Sie machen dann eine reißerische Überschrift drüber, wie bei der Bild. Und damit war das Gespräch erstmal wieder beendet. Ich habe dann, also ich bin dran geblieben. Ich glaube, Hartnäckigkeit zählt sich ja sehr oft aus. Hab sehr oft angerufen, war dann irgendwann mal für ein Hintergrundgespräch vor Ort, in dem es explizit erstmal gar nicht um das Thema ging, sondern allgemein, wie arbeitet die Organisation, was ist ihnen wichtig. Und das war der Prozess, der sich halt über diese Monate gezogen hat. Und dann erst nach, ich glaube, einem halben Jahr hat mir dann diese soziale Organisation an eine Betroffene mich vermittelt. Und ich habe halt gemerkt, okay, ich war mit der Organisation im Kontakt, die dann in Gesprächen immer mal wieder von der Organisation, von der Sozialarbeiterin, dem Sozialarbeiter gesprochen haben. Und so hat man sich dann immer mehr so wie so ein Puzzle zusammengefügt, okay, mit wem kann ich noch sprechen, bei wem muss ich mich noch melden. Die meisten waren echt total zurückhaltend. Ich erinnere mich an ein Telefonat mit einem Sozialarbeiter. Der war das Erste, was er, glaube ich, zu mir gesagt hat, ach, ich habe mich schon gefragt, wenn endlich mal wer anruft, um das herauszufinden, war dann aber trotzdem total zurückhaltend und meinte, ach, aber ob ich da der richtige Ansprechpartner bin, weiß ich auch nicht. Also ich glaube, es war einfach viel Überzeugungsarbeit und dass ich den Leuten halt beweisen musste, es geht mir nicht darum, eine schnelle Überschrift, einen schnellen Text, der wie in einer Lokalzeitung ja oft am nächsten Tag erscheint, zu schreiben, sondern dass ich wirklich ein ehrliches Interesse daran habe, das Thema zu durchdringen und herauszufinden, was da dran und was auch nicht. Das Vertrauen zu gewinnen war echt schwer.
Und hast du dann einen goldenen Tipp, wie das geht? War das einfach die Hartnäckigkeit, die Zeit, die du da verbracht hast?
Ja, also tatsächlich glaube ich Hartnäckigkeit. Also klar, ich musste mich auch irgendwann überwinden. Oh, soll ich da jetzt schon wieder anrufen? Die waren doch letztes Mal so unfreundlich. Ich will denen auch nicht auf die Nerven gehen. Also ich habe mir nicht im Kalender aufgeschrieben, jetzt muss ich wieder nachhaken, hatte aber so ein Protokoll mit allen potenziellen Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartnern. Und habe dann immer, wenn ich das Gefühl hatte, okay, jetzt sind vielleicht so 2, 3 Wochen vergangen, jetzt muss ich doch mal wieder nachhaken. Und ja, das ist einfach dieses Überwinden, vielleicht auch wenn man denkt, oh, man nervt die Leute, aber letztendlich ja, zahlt sich das aus.
Und hattest du mal einen Moment, wo du dachtest, das wird nichts, an der Geschichte ist doch nichts dran, das scheitert jetzt oder ich bekomme keine Betroffene?
Dieses Gefühl, dass an der Geschichte nichts dran ist, das hatte ich eigentlich nie. Das fand ich eher, war ja das Erschreckende, dass, als ich angefangen habe zu recherchieren, ganz viele Leute sagen konnten, ah ja, von dem Gerücht haben sie auch schon gehört oder sogar so von so potenziellen Fällen erzählen konnten. Deswegen das nicht, aber schon, dass ich dachte, boah, ich weiß nicht, ob ich da wirklich so tief reinkomme, das wirklich zu verstehen und, wie du auch sagst, eine Betroffene oder einen Betroffenen kennenzulernen, weil genau dieses Treffen mit Maxi stand, ich glaube, dass es stattgefunden hat 3 Monate vorher eigentlich im Raum und es wurde immer wieder verschoben aus den unterschiedlichsten Gründen. Also mal war dann ein Fußballspiel in Dortmund, dann wäre es schwer hinzukommen, dann hatte die Sozialarbeiterin kurzfristig mit einer anderen Klientin zu tun, dann ging es Maxi nicht gut an dem Tag. Und da war ich schon irgendwann, dass ich dachte, also ist es ehrlich oder sind das vielleicht auch Ausreden und die wollen mich am Ende gar nicht treffen und hinhalten. Also es war schon auch mit Frustration verbunden in dem Prozess, dass ich dachte, ach, weiß ich nicht, ob das jetzt was wird.
Das ist, finde ich, einer der wahnsinnig starken Punkte an deinem Text, dass du mit einer Betroffenen sprechen kannst, mit Maxi. Wie war es denn, als du sie getroffen hast?
Tatsächlich anders, als ich erwartet habe. Also ich wusste grob, was ihr passiert ist. Die Sozialarbeiterin hat aber nicht im Detail alles erzählt, weil sie meinte, das ist authentischer, wenn Maxi mir das erzählt. Und sie weiß auch nicht, wie viel sie mir anvertrauen möchte. Deswegen wollte sie die Entscheidung ihr überlassen. Und dann haben wir uns auch bei der sozialen Organisation vor Ort getroffen. So ganz klassisch in einem Büroraum. Also jetzt auch nicht das schönste Setting, würde ich mal sagen. Maxi war total offen, total lustig. Wir haben erstmal über Schminke geredet, weil das so ein Thema ist, was sie voll umtreibt. Dann hat sie sich eine neue Tasche gekauft. Also erstmal so ganz leicht eingestiegen über solche Themen. Und ich hatte mir halt vorher überlegt, okay, wie spreche ich das an? Wie hake ich dann nach? Wie tief kann ich gehen? Aber die Fragen haben sich eigentlich, um ehrlich zu sein, erübrigt, weil Maxi sofort alles erzählt hat. Auch vieles, was nicht mal im Text drinsteht, weil wir dachten, boah, das können wir den Leserinnen und Lesern dann doch nicht zumuten. Das ist zu schlimm, zu krass. Und ja, wir haben viel gelacht in dem Gespräch, obwohl mir halt überhaupt nicht zum Lachen zumute war. Aber ich finde, dann passt man sich ja dem Gesprächspartner, der Gesprächspartnerin auch immer ein Stück weit an. Von daher ja, anders als ich erwartet hatte.
Und für unsere Hörerinnen und Hörer, die gerade aufmerksam zugehört haben, bei dem reingehört, die haben natürlich gemerkt, dass wir bei Maxi damals noch von einem Er gesprochen haben. Maxi bemerkt irgendwann, dass sie gerne als Frau leben möchte. Hast du mit ihr diese Entscheidung, wann du welches Pronomen benutzt, in dem Text abgesprochen? Oder hat ihr darüber geredet, wie ist das zu der Entscheidung gekommen? Ich fand das einen total interessanten Moment in dem Text.
Ja, das war auch eine schwierige Entscheidung. Um ehrlich zu sein, habe ich auch mit meinem Chef Diskussionen darüber geführt, ob wir das machen können, Maxi am Anfang des Textes als er zu bezeichnen, weil sie ist eine Frau. Aber es geht ja in dem Text darum, dass halt vor allem Jungen der Roma-Community zur Prostitution gezwungen werden. Und als Maxi all das Schlimme erfahren hat, hat sie auch noch als Junge gelebt. Deswegen, ja, um die Geschichte zu erzählen, mussten wir das so machen. Und ich habe mit Maxi darüber gesprochen, sie fand das auch okay. Und ja, wir wollten halt am Ende zeigen, okay, die Selbstermächtigung findet dann doch statt. Trotz allem, was ihr widerfahren ist, findet sie jetzt langsam immer mehr zu sich selbst und trifft auch die Entscheidung, als Frau zu leben, die Transition bald zu starten. Und ja, aber es war ein schwieriges Thema, mit dem ich auch zu hadern hatte.
Wie geht es Maxi denn heute?
Ja, ich würde gerne sagen, dass es ihr gut geht und alle Probleme sich in Luft aufgelöst haben und dass ich täglich mit ihr in Kontakt stehe. Das ist leider nicht so. Ich habe nie ihre Handynummer bekommen. Das lief alles über die soziale Arbeiterin, die sie hauptsächlich betreut. Und die hat da immer so eine Distanz gewahrt, weil sie meinte, das muss über sie laufen. Dafür ist sie nicht stabil genug. Das habe ich auch sehr verstanden. Ich habe jetzt schon länger nichts mehr von ihr gehört. Ich wusste kurz nach der Veröffentlichung, dass mein Text oder die Veröffentlichung der Recherche dazu geführt hat, dass sie Anzeige gegen ihre Mutter gestellt hat, was mich sehr gefreut hat, weil das ja der Punkt war, dass man die ganze Zeit dachte, warum passiert da nichts? Und damit ist halt etwas passiert. Und sie sich den Text ausgedruckt hat und an die Wand ihres Zimmers gehangen hat. Aber wie gerade der aktuelle Stand ist, weiß ich leider nicht. Ich schreibe denen noch regelmäßig, aber habe jetzt auch eine Weile nichts gehört. Aber ja, ich bleib dran.
Du beschreibst, dass viele der Kinder aus Bulgarien und Rumänien kommen, oft aus Roma-Familien, so auch Maxi. Roma werden in Europa seit Jahrhunderten diskriminiert. Bis heute halten sich sehr, sehr viele antiziganistische Vorurteile in der Gesellschaft. Wie bist du beim Schreiben mit Klischees und Stereotypen umgegangen? Hat das eine Rolle gespielt für dich?
Ja, das hat auf jeden Fall eine sehr große Rolle gespielt, weil ich auf keinen Fall diese Stereotype reproduzieren wollte. Und ich fand es umso wichtiger, deutlich zu machen, dass das da in dieser Community passiert, hat eine jahrhundertelange Vorgeschichte von Ausgrenzung, von Rassismus. Und dass es jetzt in Dortmund vor unserer Haustür noch passieren kann, hängt eben auch mit dem Rassismus zusammen. Das hat mir ein Sozialarbeiter auch sehr stark gesagt. Er meinte, wenn das deutsche Jungen wären, dann würden wir sofort eingreifen. Aber so sind es halt die Roma, die sind eh allen egal. Da will sich keiner drum kümmern. Und deswegen passiert das halt. Und deswegen ist auch dieser Teufelskreis ein Stück weit da, weil so die Roma natürlich gar keinen Kontakt oder gar kein Vertrauen in die deutschen Behörden aufbauen können, wenn sie immer nur negative Erfahrungen mit denen machen. Und wenn mir dann was Schlimmes widerfährt, denke ich natürlich dann nicht, ach Mensch, dann gehe ich doch jetzt mal zur Polizei, die helfen mir, wenn ich ansonsten immer nur schlechte Erfahrungen gemacht habe. Ich habe halt zum Beispiel eine Organisation auch getroffen, die explizit zu dem Thema in Bezug auf Roma-Communities arbeitet, die da seit, ich glaube, Jahrzehnten in Dortmund die Anlaufstelle sind, auch für die Familien, wo die Kinder einfach nach der Schule, wenn sie dann einen Schulplatz haben, das ist auch ein Problem, hinkommen können, die da betreut werden. Ich habe zum Beispiel auch mit einer Wissenschaftlerin gesprochen oder einer Roma-Frau, die sich auch wissenschaftlich damit auseinandersetzt. Ich glaube, da war einfach viel Hintergrundwissen, was so dann in den Text auch eingeflossen ist, ohne dass wir das jetzt wissenschaftlich aufgearbeitet haben.
Wir sind in deinem Text in verschiedenen Schauplätzen in der Dortmunder Nordstadt. Du beschreibst, dass die Stadt einen Sonderweg im Umgang mit Prostitution gemacht hat und dass das auch dazu geführt hat, dass die Nordstadt manchmal als Puff Europas bezeichnet wird. Hast du eine Ahnung, wie es um Kinderprostitution im Rest von Deutschland steht, oder ist das vor allem ein Dortmunder Thema?
Ich glaube, in Dortmund zeigt sich das sehr stark, weil die Stadt diesen Sonderweg gegangen ist und Prostitution eine Zeit lang legalisiert hatte im Stadtbild mit einem Straßenstrich und dadurch natürlich Familien, die in prekären Lebensverhältnissen leben im Ausland, eher nach Dortmund gekommen sind. Ich würde aber auf keinen Fall sagen, dass es ein rein Dortmunder Problem ist. Ich glaube, das lässt sich in ganz vielen Großstädten Deutschlands finden. Das ist auch das, was ich während der Recherche erfahren habe. Maxi hat mir zum Beispiel selbst gesagt, oh, wenn du glaubst, hier in Dortmund ist es schlimm, dann geh mal nach Duisburg. Das ist ja auch hier bei uns im Ruhrgebiet. Berlin soll ein Hotspot sein. Also ich glaube, das lässt sich leider an sehr vielen Orten finden und ist nicht auf Dortmund beschränkt.
Und planst du dann da jetzt weiter zu recherchieren in Duisburg?
Ich versuche an dem Thema dran zu bleiben, weil das ja auch was ist. Ich glaube, wenn man sich einmal intensiver damit beschäftigt hat, das lässt einen nicht so leicht los. Ich versuche auch immer noch seit Veröffentlichung der ersten Recherche weitere Kontakte in der Community zu knüpfen, weil was mich damals auch so interessiert hat, klar findet man erwachsene Frauen auch auf der Linienstraße, dem offiziellen Strich quasi in Dortmund, auch rumänische Frauen oder Roma-Frauen, die sich da prostituieren. Ich habe mich aber gefragt, warum sind es denn vor allem die Jungen, die hier auf dem Straßenstrich stehen? Und während der Recherche habe ich dann erfahren, dass Mädchen in dem Alter halt oft schon verheiratet werden. Das ist auch das, ich arbeite eigentlich hauptsächlich im Bildungsbereich, was man immer mal wieder von Lehrkräften hört, dass die sagen, oh, das Mädchen kam nach den Sommerferien einfach nicht zurück in die Klasse. Und ich finde, das treibt mich auch um und ich versuche dran zu bleiben, aber es ist noch nicht so weit, dass ich sagen würde, da kann bald eine Veröffentlichung stattfinden.
Bei uns an der Reportageschule kommen viele aus dem Lokal- und Regionaljournalismus. Und eigentlich alle sagen immer wieder, dass es total schwierig ist, solche aufwendigen Recherchen unterzubringen, weil im Redaktionsalltag dafür einfach keine Zeit ist oder keine Leute da sind. Wie hast du das hinbekommen, denn deinen Chef da bei dieser Weihnachtsfeier zu überzeugen?
Ja, ich glaube schon, dass im Lokaljournalismus noch eine andere Recherchekultur an vielen Stellen ist, als das bei der Zeit oder beim Spiegel ist. Und ich muss auch gestehen, dass ich auch lange dachte, oh, hier bei der WAZ, da können wir solche Themen gar nicht umsetzen, wenn man mal wieder im Spiegel oder in der SZ was Tolles und Beeindruckendes gelesen hat. Ich glaube aber, dass sich da auch was tut, um ehrlich zu sein, weil wir halt auch merken, wenn wir die Leute langfristig erreichen wollen und überzeugen wollen, dass sie für Lokaljournalismus zahlen, dann reicht es nicht zu sagen, was in deiner Stadt stattfindet oder zur Terminberichterstattung machen wir ganz lange nicht mehr. Dieses Klischee Taubenzüchterverein, das ja, gehört der Vergangenheit an, zum Glück, wie ich finde. Aber ja, ich glaube schon, dass es trotzdem noch eine andere Herausforderung ist, das im Regional- oder Lokaljournalismus umzusetzen, weil wir vielleicht eher noch den Druck haben, viel zu veröffentlichen und auch ein bisschen bei den älteren Kollegen und Kolleginnen noch dieses Denken ist, oh, das müssen wir schnell raushauen. Und dann einfach mal was zurückzuhalten und länger dran zu recherchieren, ist, glaube ich, was, was sich so in den vergangenen Jahren vielleicht entwickelt hat. Wenn ich das sagen kann, mit Start meines Volus vor ungefähr 5 Jahren, hat sich da schon echt viel getan. Ich glaube, es ist ein Vorteil, wenn man sich ganz gut strukturieren kann und da so eine Klarheit und, wie ich gerade schon gesagt habe, Hartnäckigkeit hat. Ich hatte ein Word-Dokument, wie gesagt, mit allen Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartnern oder Ideen oder Akten, die ich mir noch angucken muss. Und immer, wenn so neben dem aktuellen Tagesgeschäft mein Freiraum war, was man ja schon auch immer wieder hat, habe ich gedacht, ach, jetzt rufe ich doch mal an oder jetzt schaue ich mir den Fall noch mal genauer an oder da wollte ich doch noch gucken. Was dazu geführt hat, dass sogar eine meiner engsten Kolleginnen am Ende, als der Text rauskam, da meinte, ach, Sophie, ich habe gar nicht mitbekommen, dass du da so viel recherchiert hast. Also ich glaube, man schafft das schon, natürlich auch schon mit dem Rückhalt der Redaktion, den ich auf jeden Fall hatte. Also Meine Chefs wollten explizit, dass ich das mache. Das war auch kein Problem, wenn ich gesagt habe, ich bin jetzt mal einen halben Tag bei der Staatsanwaltschaft oder ich muss jetzt einfach nochmal in die Nordstadt fahren. Das ist mir noch unklar. Also das war schon auch gewollt und gewünscht und unterstützt. Aber klar, ich glaube, ich hätte mich jetzt nicht eine Woche lang einfach mal rausziehen können und sagen, ich fuchs mich jetzt da jetzt mal rein, wo ich aber auch nicht glaube, dass man das braucht.
Das heißt aber, du hast den gesamten Text alleine recherchiert und alleine geschrieben.
Also schon in enger Begleitung mit meinem Chefredakteur Oliver Hollenstein, der das damals auch angestoßen hatte. Der hat mich sehr unterstützt nach jedem Treffen, gefragt, wie gesagt, wie lief es denn, mir Tipps gegeben, was ich noch machen kann. Zum Beispiel auch, als ich bei der Staatsanwaltschaft war, mich darauf vorbereitet, wie rede ich mit den Leuten. Und der hat den Text am Ende auch redigiert. Aber ja, an sich alleine.
Krass. Und hattest du das Gefühl, dass es vielleicht sogar ein Vorteil ist, dass du im Lokal-Regionaljournalismus arbeitest, weil ihr mehr Kontakte in dieses Netzwerk da hattet und ihr euch das nicht aufbauen musstet? Oder hat das keine Rolle gespielt bei dir?
Ich glaube schon, dass man einen Vorteil hat, wenn man im Lokaljournalismus arbeitet und investigativ recherchieren möchte. Wie du sagst, weil man schon viele Kontakte hat, weil man nah dran ist an den Menschen. Der Vorteil war auch, dass auch wenn noch niemand so groß und diese Zusammenhänge erklärt hat, darüber berichtet hat, es ja schon immer mal vereinzelt Kollegen gab, die dann einen Fall bei Gericht begleitet haben, der eben in diesem Feld gespielt hat. Also da konnte ich schon drauf zurückgreifen. Und ja, ich sehe da total viele Vorteile. Weil wir bei jedem Bericht denken, okay, wir müssen irgendwie nah an die Menschen vor Ort. Und dann weiß man ja auch vielleicht, wie man auf die zugeht, kann sagen, hey, mein Kollege war doch schon mal hier. Also ja, da sehe ich große Vorteile.
Hast du einen Tipp, wie man als Lokal- oder Regionaljournalistin zu einer Investigativjournalistin wird?
Gute Frage. Also ich glaube, es ist das, was ich gesagt habe mit der Recherchekultur, dass wir ganz oft auf Themen stoßen im Alltag, weil mal jemand nebenbei bei einem Termin irgendwas erzählt und man das dann aber wieder im Tagesgeschäft vergisst. Und ich glaube, sich so bewusst zu machen, hey, auch wir können Geschichten groß erzählen, groß recherchieren, tief reingehen. Also ich glaube, es ist eher so ein ganz schlimmes Wort, aber Mindset-Ding, dass man das im Lokalen umsetzen kann und nicht denkt, ach, das überlassen wir mal dem Spiegel.
Das hast du mit deinem Text auf jeden Fall toll gezeigt, dass man das wunderbar machen kann.
Danke.
Wir kommen jetzt zu unserer zweiten und letzten Rubrik. Die heißt Komm zum Punkt. Das geht ganz einfach. Ich fange dreimal einen Satz an und du beendest den dann.
Okay.
Komm zum Punkt.
Durch diese Recherche habe ich gelernt,
Dass wir auch im Lokalen investigativ recherchieren können.
nachdem ich Maxi getroffen hatte, wusste ich.
Dass es total wichtig ist, dass wir darüber berichten und diesen Missstand aufklären.
Und ein Vorurteil über Lokaljournalismus, das ich nicht mehr hören kann, ist,
Dass wir Terminberichterstattung machen und unsere Zeit beim Taubenzüchter nebenan verbringen. Obwohl ich dazu sagen muss, dass ich im Wohle beim Taubenzüchter vor Ort war. Also.
du warst tatsächlich beim Traumzüchter.
Ja, aber das, ja, ich glaube, das findet heutzutage auch nicht mehr statt. Aber als ich angefangen habe, ja. Habe ich einen Taubenzüchter besucht als, wie war das denn? Das wurde irgendwie Kulturerbe. Keine Ahnung.
Wir hatten auch am Anfang hier in der Reportageschule Regionalreportage und mein lieber Kollege Tom, den ihr am Anfang des Jahres schon im Podcast gehört habt, der war auch bei einem Vogelzüchter auf jeden Fall. Genau. Also wir kennen das auch. Ich glaube, viele JournalistInnen, die aus dem Lokalen und Regionalen sind, kennen das ja. Taubzüchter, Kaninchenzüchter, das Klischee.
Ja, aber davon sind wir mittlerweile weit weg, hoffe ich, und entwickeln uns immer weiter davon weg.
Und manchmal ist es ja auch so, wie du das sagst, dass man auch bei den kleinen Themen auf die ganz großen Themen stoßen kann. Also der Staatsspaziergang war ja sicherlich nicht das Thema, wo du dachtest, damit reiße ich alle Bahnen an und ganz Deutschland redet über diesen Text. Das war ja nicht das, weswegen du diesen Stadtspaziergang damals gemacht hast,
Nee,
wahrscheinlich.
überhaupt nicht. Ich glaube, das ist echt das, was man sich vielleicht so auch als Journalistin immer wieder so. Ja, bewusst machen muss, dass genau darum geht halt, den Menschen aufmerksam zuzuhören.
Ich freue mich wahnsinnig, dass du da warst heute. Wir haben mit dir gesprochen über deinen Text, den du geschrieben hast, über Kinderprostitution, wie du da recherchiert hast, wie du investigativ recherchiert hast bei einer Regionalzeitung und wie der Lokal- und Regionaljournalismus besser werden kann, indem er tief recherchiert und noch besser erzählt. Danke, dass du da warst.
Vielen Dank für die Einladung.
Und wenn euch der Podcast gefallen hat, dann liked und abonniert ihn doch gerne, das hilft uns gehört zu werden. Wenn ihr Fragen habt oder Feedback jeglicher Art, dann schreibt uns gerne auf Instagram, dort heißen wir @reportageschule. Ich bin Dünn Kort und in 2 Wochen hört ihr mich wieder im Doppelpack mit David Fuhrmann. Bis dahin, tschüss.
Ein Podcast von Reportagen FM und der Reportageschule Reutlingen.